DW Menschen und Märkte.
Willkommen beim Deutsche Welle Wirtschafts-Audio-Podcast. Zwei unserer Themen heute. Vor IWF und Weltbanktagung, der Weltwirtschaftsausblick. Und Hannover Messe. Wie funktioniert eigentlich Industrie 4.0? Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Der Internationale Währungsfonds IWF hat heute seinen globalen Konjunkturausblick vorgelegt. Wenige Tage vor Beginn der gemeinsamen Frühjahrstagung mit der Weltbank in Washington erläuterte IWF-Chefökonom Olivier Blanchard die Aussichten für die Weltwirtschaft. Sabrina Fritz.
Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die Eurozone leicht angehoben. Auch die deutsche Wirtschaft wird mit 1,6% Wachstum etwas besser dastehen als zu Beginn des Jahres angenommen. Es gibt zwei starke Helfer für diese Erholung, der niedrige Ölpreis und der niedrige Eurokurs.
Is it good news? Yes, I think it is good news. I mean, clearly for the Eurozone and Japan.
Ich denke, der niedrige Euro ist eine gute Nachricht für die Eurozone und Japan, sagte der Chefvolkswirt des IWF, Olivier Blanchard, in Washington. Denn dank der günstigen Währung lassen sich Produkte aus dem Euroraum besser in alle Welt verkaufen. Der IWF äußerte sich auch lobend darüber, dass die Europäische Zentralbank jeden Monat Anleihen in Milliardenhöhe aufkauft. Zur Finanzsituation der Griechen sagte der Chefvolkswirt, wir stecken mitten in den Verhandlungen mit Griechenland und hoffen auf ein Ergebnis.
We're clearly in the middle of negotiations with the Greeks and we very much want to come to an agreement.
Der IWF hat die Auszahlung von weiteren Krediten an Athen vorerst gestoppt, bis die neue Regierung ein Reformpaket vorgelegt hat. Blanchard sagte, wenn die Griechen aus dem Euro aussteigen, wäre dies sehr schmerzvoll und teuer für das Land. Der Rest der Eurozone würde einen Anstieg aber verkraften. Es wäre nicht einfach, aber machbar.
It would still not be smooth sailing, but it could probably be done.
Das weltweite Wachstum bleibt laut IWF-Prognose in diesem Jahr unverändert bei 3,4%. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht toll, so Blanchard. Das gleichbleibende Wachstum kommt nur durch eine Mischkalkulation zustande. Während bei den Entwicklungs- und Schwellenländern die Wirtschaftskraft nachlässt, ziehen die Industrieländer wieder an.
Sabrina Fritz aus Washington war das. Auch die Welthandelsorganisation WTO hat heute ihre Prognose für den internationalen Güteraustausch präsentiert und erneut nach unten geschraubt. Grund sei die schleppende Konjunktur, hieß es bei der Vorlage des Welthandelsberichts in Genf. Von dort Hans-Jürgen Maurus.
Nach Angaben der WTO wird der Welthandel 2015 und 2016 nur unterdurchschnittlich steigen, heißt es in der neuesten Welthandelsprognose. Konkret rechnen die Genfer Ökonomen lediglich mit einem Plus von 3,3% in diesem Jahr und 4% im kommenden Jahr. Das durchschnittliche Wachstum seit 1990 beläuft sich dagegen auf 5,1%. Auch 2014 nahm der Welthandel lediglich um magere 2,8% zu. Ein enttäuschendes Ergebnis, so WTO-Generaldirektor Roberto Acevedo. Der Chef der Welthandelsorganisation führt das bescheidene Wachstum im Welthandel auf die Folgen der Finanzkrise 2008 und das schwache Wirtschaftswachstum in vielen Regionen zurück. Acevedo erwartet ein langsames Ansteigen des Handelsvolumens, nennt aber Risikofaktoren wie schwache Konjunktur und geopolitische Spannungen, die einen solchen Trend leicht unterminieren könnten. Gleichwohl sei man angesichts des traurigen Ausblicks nicht ohnmächtig, so Acevedo, die Regierungen sollten protektionistische Maßnahmen abbauen, Strategien vermeiden, die zu Marktverzerrungen führen und Reformen der Handelsregulierungen unterstützen.
So viel zum Welthandelsbericht der WTO von Hans-Jürgen Maurus. Vom Welthandel zum Einkaufsverhalten der Kundschaft in Deutschland. Der Einzelhandel profitiert hierzulande nach eigener Einschätzung nur wenig von der guten Konsumstimmung. Angesichts niedriger Zinsen würden Verbraucher in hochwertige Konsumgüter wie Fahrzeuge oder Immobilien investieren, ließ der Handelsverband Deutschland HDE am Dienstag in Berlin verlauten. Entsprechend gedämpft ist die Stimmung im Einzelhandel.
Die Fußgängerzonen sind voll, die Einkaufstüten aber überraschend leer. Oder zumindest nicht so voll, wie viele Händler sich das vorgestellt haben. Die Kunden sind zwar in Kauflaune, das zeigen alle Umfragen, nur geben sie ihr Geld eben nicht nur beim Shopping aus.
Das, was der private Verbraucher, der Konsument in seinem Portemonnaie hat, fließt nicht mehr in dem gleichen Maße in den Einzelhandel. Natürlich steht das Thema Reisen, Freizeit, aber auch das Thema Auto im Vordergrund,
sagt Stefan Gent vom Handelsverband HDE.
Das heißt, es wird in höherwertige, längerfristige Güter investiert. Das fehlt natürlich dann im privaten Konsum, im Einzelhandelskonsum, im Tagesgeschäft.
Beim Einkaufen werden die Kunden in diesem Jahr rund 466 Milliarden Euro ausgeben. Eine gewaltige Summe, aber eben doch weniger als erwartet. Ein Umsatzplus von 1,5%, das ist deutlich weniger als in den Vorjahren. Entsprechend skeptisch blicken viele Händler in die Zukunft. Von 1.000 befragten Betrieben will jeder fünfte in diesem Jahr Stellen streichen.
Wir gehen davon aus, dass es möglich wäre, dass bis zu 1% der Arbeitsplätze, das wären 30.000 Arbeitsplätze, davon betroffen sein könnten.
Allerdings lege die Beschäftigung im Handel mit 3 Millionen auch auf einem Rekordhoch. Vor allem die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Doch die Geschäfte leiden nicht nur, weil die Kunden heute mehr Geld für andere Dinge ausgeben als noch vor 15 Jahren. Es gibt vor allem ein Thema, das vielen Läden riesige Sorgen macht, und das ist der boomende Onlinehandel. Jeder zweite Laden spürt schon, dass weniger Kunden ins Geschäft kommen. Doch gegenzusteuern ist nicht so einfach, auch nicht für die Städte. Auch wenn es einzelne Kommunen wie etwa Wuppertal oder Mönchengladbach versuchen.
Wir müssen etwas tun. Weil wir haben ein Interesse an lebendigen Innenstädten und wenn alle online kaufen, veröden unsere Innenstädte, das heißt, wir müssen aktiv werden.
Sagt Ulrich Schückhaus, Wirtschaftsförderer in Mönchengladbach. Doch er hat auch erlebt, alteingesessenen Händlern klarzumachen, dass sie bei allem, was nicht gerade mit Lebensmitteln zu tun hat, heute mit technisch versierten Riesen wie Amazon, eBay oder Zalando konkurrieren, das ist gar nicht so einfach.
Wenn Sie aber den inhabergeführten stationären Händler sehen, der steht da vor diesen neuen Entwicklungen wie der Ochs vom Berg und sagt, was macht das gerade alles mit mir? Und der eine oder andere, der kapituliert einfach.
Nur einen eigenen Online-Shop aufzumachen und auf Kunden zu hoffen, damit sei es nicht getan. Allein einen einzelnen Artikel einzustellen und zu beschreiben, wie es im Internet erwartet wird, das dauere häufig 60 bis 30 Minuten, sagen Fachleute. Dazu kommt, die Kunden erwarten gleichzeitig einen vergleichbaren Komfort, Zahlungsmöglichkeiten und Lieferung wie bei den Online-Spezialisten. Das alles überfordere viele traditionelle Geschäfte, fürchtet auch der Handelsverband.
Das ist das größte Problem, was wir sehen, dass gerade Mittelständler vielleicht gar nicht in der Lage sind, diese Investitionen zu tätigen, das vielleicht auch gar nicht alleine können.
Der HDE spricht von einem Strukturwandel und der Trend ist tatsächlich eindeutig. Während der Handel in diesem Jahr insgesamt um 1,5% wächst, legt der Onlinehandel um 12% zu. Und wie in den Vorjahren nimmt er den Geschäften damit Anteile ab.
Jörg Marksteiner zur Situation im deutschen Einzelhandel. Zum nächsten Thema. Wenn Maschinen mit ihren Werkstücken kommunizieren und auch untereinander vernetzt sind, wird das Industrie 4.0 genannt. Steckereien und los geht's mit der Produktion. Was wie Science Fiction klingt, ist auf der Hannover Messe heute schon zu sehen. Doch wenn Maschinen alles selber machen, bleiben dann die Jobs für Menschen auf der Strecke? Henrik Böhme hat sich auf der Messe umgehört.
Man kennt das vom heimischen PC. Ein neuer Drucker muss angeschlossen werden, die Stecker sind standardisiert, die Schnittstellen auch. Computer und Drucker verstehen sich, egal von welchem Hersteller sie kommen. Stecker rein und los geht's oder auch Plug and Play. Hier auf der Hannover Messe heißt das Ganze Plug and Produce. Und es funktioniert wirklich, jedenfalls an den zahlreichen kleinen Produktionslinien, die hier aufgebaut sind. Zum Beispiel beim Technologiekonzern Siemens. Dort werden kleine Parfümflaschen an unterschiedlichen Plätzen mit verschiedenen Flüssigkeiten befüllt und mit einem jeweils individuellen Etikett beklebt. In der Massenfertigung von heute undenkbar. Eine Anlage, eine Sorte, ein Etikett. Karl-Heinz Kaul von Siemens.
Da ist das Ganze in einer Software von Siemens entwickelt worden. Dann wurde die ganze Fertigung auch mit einer Siemens-Software geplant. Dann wurde die ganze Fertigung mit Simatic gesteuert. Und diese Integration der verschiedenen Softwaremodule hat dazu geführt, dass die Entwicklungszeit sehr viel schneller war. In der Vergangenheit haben die verschiedensten Modalitäten ihre eigenen Datenpools gehabt. In Zukunft basiert alles auf unserer Collaboration-Plattform Teamcenter. Und damit können Sie die Daten von Anfang an verwenden. Die Daten, die in der Entwicklung erzeugt werden, werden auch in der Fertigung weiter benutzt. Und damit haben Sie ein durchgängiges Datenmodell und Sie sind sehr viel effizienter.
Ein Konzern wie Siemens ist freilich in der Lage, die komplexen Probleme der Industrie 4.0 genannten Vernetzung der Produktion alleine zu lösen. Die vielen mittelständischen deutschen Maschinen- und Anlagenbauer können das nicht, auch wenn sie in ihren Nischen oft Weltmarktführer sind. Also tun sie sich zusammen, so wie der Schaltschrankhersteller Rittal mit Phoenix Kontakt, der Verbindungselemente baut, und dem Softwareentwickler E-Plan. Auch die drei zeigen in Hannover eine kleine Produktionslinie. Thomas Weichsel von E-Plan.
In dieser Maschine ist es im Grunde so, dass wir in der Produktdatenbeschreibung alle Möglichkeiten, die die einzelnen Module der Maschine liefern, hinterlegen. Die Maschine interpretiert diese Produktbeschreibung eigenständig, analysiert, was zu tun ist, wie es umzusetzen ist, ob es überhaupt umgesetzt werden kann, und legt dann los. Im Grunde nichts anderes, als wenn Sie sagen, ich konfiguriere mir einen Schuh. Dann haben Sie halt auch die Anforderung, dass Sie einen unterschiedlich hohen Spann definieren, dass Sie vielleicht unterschiedliche Farben konfigurieren, einen flachen Absatz, einen hohen Absatz. Und die Maschine würde sich das anschauen, würde sagen, okay, ich habe alles da, ich kann auch technologisch alles umsetzen, ich mache das jetzt.
Woran es aber bislang vor allem fehlt, sind gemeinsame Standards. Auch wenn es am Dienstag in Hannover den lang erwarteten Startschuss für die deutsche Industrieplattform 4.0 gab, es wird noch Zeit brauchen, bis greifbare Ergebnisse vorliegen. So lange wollte Detlef Zülke vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz nicht warten. Vor 10 Jahren schon suchte er sich Partner aus dem Mittelstand. Heute sind es derer 37. In Hannover zeigt er eine funktionierende Linie, die individuelle Visitenkarten-Etuis herstellt.
Diese Maschine besteht aus unterschiedlichen Modulen unterschiedlicher Hersteller, die alle über ein Netzwerk miteinander verbunden sind, und zwar über ein standardisiertes Netzwerk. Und damit können wir diese Module der unterschiedlichen Hersteller quasi wie die Legosteine aneinandersetzen und können daraus sehr schnell immer wieder neue Produktionsszenarien aufbauen. Wenn sich das Visitenkarten-Etui ändert, ich möchte zum Beispiel noch ein kleines Geschenk einlegen für einen Kunden, dann ist das überhaupt kein Thema. Wir schieben ein neues Modul ran, stecken den Stecker rein, schalten ein und schon läuft es.
Auch der Maschinenbauer Arburg hat sich mit anderen Firmen zusammengetan, um hier in Hannover eine Fertigungslinie zu präsentieren. 5 Stationen vom Produktdesign bis hin zur Verpackung. Das Geheimnis: jedes Produkt hat eine Art Datengedächtnis, das es bis zum Tag des Recyclings mit sich trägt. Technikchef Heinz Gaub.
Der Industrie 4.0-Anteil ist die digitale Fabrik, die komplette Vernetzung, dass wir vorne anfangen mit der Produktentwicklung, dass wir mit der Individualisierung anfangen. Und Sie haben gesehen, wir sind von der Individualisierungsstation zur Fertigungsstation 1, Spritzgießen, gegangen und dann zur Fertigungsstation 2, Individualisieren. Und wir gehen jetzt gleich noch zur Fertigungsstation 3, nämlich Bedrucken und Verpacken. Und es ist ein durchgängiger Datenfluss. Es werden immer wieder die gleichen Daten verwendet, um nachher auch diese Individualisierung auf die Verpackung draufzudrucken.
Doch so schön die neue Industriewelt ist, es bleibt die Frage, ist die smarte Fabrik ein Jobkiller, wenn die Maschinen alles alleine entscheiden und machen können? Nein, lautet die klare Antwort hier in Hannover. Denn es geht nicht um die Frage Mensch oder Maschine, sondern um die Zusammenarbeit beider. Wilfried Eberhardt vom Roboterbauer KUKA.
Also wir haben hier ein Beispiel einer Verschraubung. Warum Verschraubung? Die Verschraubung ist eine ganz, ganz stark verbreitete Applikation in der Industrie. Die wird von Menschenhand gemacht, also mit einem Schrauber, wie Sie es von zu Hause vom Akkuschrauber kennen. Und diese Aufgabe übernimmt der Roboter. Er trägt den Schrauber und der Mensch steht daneben und macht eine andere Aufgabe. Oder er macht andere Schrauben. Es geht häufig darum, dass man den Menschen mit dem Roboter in der optimalen Konfiguration mischt. Also bestimmte Aufgaben dem Menschen gibt und bestimmte Aufgaben dem Roboter gibt, ohne Schutzzaun.
So könnte sich Industrie 4.0 zu einer Jobmaschine entwickeln. Eine Studie von Boston Consulting etwa erwartet 390.000 neue Jobs durch die vernetzte Produktion. Qualifizierte Jobs freilich, und das stellt neue Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung. Ein bisschen Zeit ist aber noch. Nach Expertenschätzung wird es noch 20 Jahre dauern, bis sich der Wandel in den Fabrikhallen komplett vollzogen hat.
Soweit der Beitrag von Henrik Böhme. Und das war es auch schon wieder für heute in Menschen und Märkte, dem Wirtschafts-Audio-Podcast der Deutschen Welle. Danke, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.